willkommen beim Merli-Podcast. Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von Merli, Mythen, Sagen und Legenden aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Möchtest du deine gute Tat vom Tag machen und mithelfen, dass auch andere den Podcast entdecken und in Geschichtengenuss kommen? Das geht ganz einfach. Auf Spotify und Apple Podcasts kannst du eine Sternchenbewertung abgeben. Dafür kommst du meinen märchenhaften und krise Blüten duftenden Dank über. Und wenn du dazu einen Kommentar schreibst, auf Apple Podcasts, über das Kontaktformular auf der Webseite oder an merlipodcast@gmail.com, dann erfährst du in der nächsten Folge, was deine einzigartig magische Fähigkeit ist. Das Einhorn und ich freuen uns, von dir zu hören. Heute erzählt dir Gabriela Hotz das Märli vom wunderbaren Garten aus Kasachstan. Und ich teile ein außergewöhnliches Erlebnis von einer morgendlichen Pendelzugfahrt. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg. Dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Es war ein Morgen wie jeder andere. Nicht mehr zu kalt und noch nicht zu warm. Ich bin auf dem Perron gestanden und habe auf den Zug gewartet, der mich wieder ins Büro bringen. An der gleichen Stelle wie immer, weil die Türe vom Zug ziemlich genau dort wird sein, wo ich jeweils stehe. Wo der Zug mit quietschenden Bremsen eingefahren ist, haben sich die anderen Pendler und Pendlerinnen um mich herum angefangen vordrängeln, sich mehr schlecht als recht diskret aneinander vorbeischieben, um dann schon in den Eingang hineindrücken, wenn die Leute im Zug innen noch am Zusammenpacken und Aussteigen sind. Zum Glück habe ich aus Erfahrung gewusst, dass es für mich noch einen Sitzplatz wird haben, auch wenn ich nicht als Allererste einsteigen kann. So konnte ich das doch ein bisschen ungehobelte Gedränge mit Gelassenheit nehmen. Und tatsächlich war an diesem Morgen mein Lieblingsplatz frei, in Fahrtrichtung auf der rechten Seite am Fenster. In der weiten Kurve, gerade nach meiner Stadt, hatte ich einen wunderschönen Blick auf die verschneiten Alpen, die in der Morgendämmerung geschimmert haben. Dann, nach dem ersten langen Tunnel, eine märchenhafte Aussicht auf den Fluss, die Lichtung und den Wald dahinter. An dieser Stelle frage ich mich jeden Morgen, wie es echt wäre, ein Leben in der Natur zu verbringen, in dieser anderen Welt, fernab von Stadt und Büro und Hektik. Auch an diesem Morgen bin ich diesen Gedanken nachgegangen, wo der Zug zum Tunnel rausgekommen ist. Da ist der Zug oftmals abrupt stehen geblieben. Die Durchsage hat nicht lange auf sich warten lassen. Unsere Weiterfahrt verzögert sich um einige Minuten. Grund dafür ist eine Störung auf dem Bahngleis. Ich habe umgeschaut. Gewisse haben gar nicht erst von den Geräten in ihren Händen aufgeschaut. Andere haben umso entnervter in die Tastaturen von ihren Laptops reingehackt. Hui, so früh am Morgen, schon so gestresst sein, habe ich gedacht. Da schaue ich lieber zum Fenster aus. Mein Blick ist in die Natur rausgeschweift. Auf den Fluss, die Lichtung und den Wald. Und da habe ich meine Augen kaum getraut. Was dann passiert ist, erzähle ich dir gleich. Zuerst hörst du jetzt ein Märchen, erzählt von Gabriela Hotz. Schon in jungen Jahren hat Gabriela Hotz fürs Leben gern Gedichte geschrieben, Theater gespielt und sich in Figuren von Märchen und alten Geschichten hineinversetzt. Nach vielen Jahren in den Welten von Wirtschaft und Ayurveda ist ihr dann bewusst geworden, dass es Zeit ist, ihrer Freude am Erzählen mehr Raum zu geben. So hat Gabriela Hotz eine Ausbildung als Märli-Erzählerin gemacht. Wie im Märli ist sie gleich darauf ab, auf wundersame Weise zu einer Tätigkeit als Rednerin für freie Zeremonien gekommen. In unserem Alltag sind wir viel zu häufig gestresst, findet Gabriela Hotz. Wir glauben, ganz viel zu müssen. Gerade Erwachsene haben häufig das Gefühl, dass die Märchen schon nur den Kindern passen und sie ihnen entwachsen sind. Für Gabriela Hotz sind Märchen aber ein wunderbarer Weg für alle Menschen, Gefühl, Schicksal und Geschichten anzusprechen und auszudrücken. Es gibt für alles eine Lösung, hat schon die Grossmutter von Gabriela Hotz gesagt. Dieser Satz begleitet sie schon ihr ganzes Leben. Darum ist sie auch mit ganzem Herz Märli-Erzählerin, weil wir genau das in den Märli erkennen können. Sie wünscht sich, dass die den Märli zuhören, sich einfach der Welt hingeben können, loslassen und entspannen. Und jetzt öffnet uns Gabriela Hotz das Tor zu der Welt der Geschichten mit dem Märli vom wunderbaren Garten aus Kasachstan.
Es leben zwei Freunde mit dem Namen Sahi und Yuma. Beide sind arm. Der Sahi ernährt sich von Früchten von einem Fleckli Land, das er Jahr für Jahr bearbeitet. Der Yuma hat ein paar Schafe. Ihre Frauen sind bereits seit einigen Jahren gestorben. Der Sahi hat aus deren Ehe eine schöne und liebevolle Tochter. Der Yuma ein tüchtiger Sohn. Eines Tages passiert es, dass dem Yuma seine Schafe durch eine Seuche, die ausgebrochen ist, sterben. Traurig reitet er zu seinem Freund und klagt ihm seine Not. Der Sahi beruhigt ihn. Dir gehört nicht nur die Hälfte von meinem Herz, sagt er, sondern auch alles, was ich besitze. Wir teilen meinen Acker, bearbeite deine Seite und vergiss das Unglück. Eines Tages stößt der Yuma auf seinem Acker auf einen harten Gegenstand. Er grabt tiefer und findet eine Truhe. Die Truhe ist über und über mit Gold und Edelstein gefüllt. Der Yuma hebt den Schatz aus der Erde und bringt ihn am Sahi. Schau, mein Freund, das Glück hat uns nicht verlassen. Die Truhe habe ich auf deinem Acker ausgraben. Sie gehört dir. Ich schätze deine Ehrlichkeit, Yuma, sagt der Sahi lächelnd. Aber die Truhe gehört dir, weil ich habe dir ein Stück Land, wo du sie drauf gefunden hast, geschenkt. Nimm den Schatz und kauf dir eine Schafherde. Der Yuma aber lehnt ab. Und so streiten sich die beiden Freunde hin und her. Schließlich meint der Sahi, Du hast einen Sohn. Ich habe eine Tochter. Und wie du weißt, die beiden lieben sich. Verheiratet wir's und schenket ihnen die Truhe. Sie teilen ihren Kind ihre Entscheidung mit und sie feiern Hochzeit miteinander. Nach dem Fest aber kommen die zwei Jungvermählten zu ihren Vätern und bringen die Truhe zurück. Wir brauchen sie nicht, sagen sie. Unsere Liebe ist wertvoller als alle Schätze auf der Welt. Ja, und so entbrennt nochmal ein Streit um die Truhe und es kommt zu keiner Einigung. Da entschließen sich die Alten und die Jungen, gemeinsam einen weisen Mann aufzusuchen. Sie satteln ihre Rosse und brechen auf. Einige Tage und Nacht reiten sie durch die Steppe und kommen schlussendlich zu der Jurte vom Weisen. Sie gehen rein, verbeugen sich vor dem alten Mann und tragen ihm ihr Anliegen vor. Ruhig und nachdenklich hört der Alte zu. Zu seiner Seite sitzen seine Schüler. Auch die überlegen, was sie diesen Fremden raten könnten. Nach einer Weile wendet sich der Weise an seine Schüler und fordert sie der Reihe nach auf, ihren Vorschlag zur Lösung vorzutragen. Der erste Schüler sagt, «Ich empfehle euch, die Truhe am Khan zu übergeben, denn er ist Herr über alle Reichtümer der Welt.» Der Alte zieht seine Augenbrauen zusammen, sagt aber nichts. Da kommt der zweite Schüler. «Wenn ihr die Truhe mir gebt, dann müsst ihr euch nicht mehr darum streiten.» Stirnrunzelnd hat der Weise zugelassen. Jetzt schaut er den dritten Schüler an. «Wenn niemand die Truhe will, dann sollte man sie wieder vergraben.» Der Blick vom weisen Lehrer verfinstert sich. Er bittet den vierten Schüler um seine Meinung. «Das ist ganz einfach», sagt der Bursch. «Ich rate, für den Schatz Samen zu kaufen und in der Steppe einen grossen, schattigen Garten anzulegen, wo alle armen Leute sich drin erholen können.» Der Alte springt auf und umarmt den Schüler. «Recht so, mein Sohn, nimm das Gold, reit in die Stadt und kauf das beste Pflanzengut. Dann kehr zurück und leg den Garten an.» Der Bursch muss viele Tage reiten, denn der Weg in die Stadt ist weit. Nach seiner Ankunft geht er auf den Markt, wandert zwischen den Warenständen um und schaut alles an. Da vernimmt er plötzlich seltsame Schreie. Er dreht sich um und sieht den Kamelkarawane über den Platz ziehen. Anstatt der Warenballen sind die Lasttiere mit lebenden Vögeln aller Art beladen, so wie sie in den Steppen und im Gebirge vorkommen. Die Vögel sind an den Beinen zusammengebunden. Ihre zerzausten Federn hängen an ihnen ab wie bunte Stofffetzen. Sie schreien so durchdringend, dass kein Mensch gleichgültig daran vorbeigeht. Der Bursch verbeugt sich vor dem Karawanbashi, dem Karawanenführer, und fragt, «Warum müssen die Tiere so Qualen leiden?»
«Ich habe sie für den Khan gefangen», antwortet der Mann. «Er mag die Suppe, die aus ihrem Fleisch zubereitet wird. 500 goldige Münzen komme ich für die Ladung über.» «Würdest du die Vögel freilassen?» wenn ich dir 1000 Goldstücke dafür gebe?» fragt der Jüngling. Der Karawanenführer lacht ungläubig und treibt seine Kamele vorwärts. Da öffnet der Schüler vom weisen Alten den Beutel und zeigt dem Karawanbashi sein Reichtum. Der bringt vor Überraschung kein Wort raus. So viel Gold hat er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen. «Lass die Vögel frei und der Schatz gehört dir», sagt der Bursch. Zackig reisst der Karawanbashi das Gold an sich und zerschneidet alle Stricke, wo die Vögel damit zusammengebunden sind. Schnell breitet die ihre Flügel aus und fliegen ins Blau vom Himmel. Der Jüngling schaut ihnen an und vor lauter Freude fängt er an zu singen. Zufrieden schwingt er sich aufs Ross und reitet heimwärts. Je näher er aber der Jurte von seinem Lehrer kommt, umso bedrückter wird er. Wer hat dir eigentlich das Recht gegeben, das Gold auf diese Art und Weise zu verwenden? Fragt er sich. Was sag ich meinem Lehrer? Was werden die guten Leute von mir denken, wo mir ihren Besitz anvertraut haben? Er wirft sich auf den Boden und brüllt bitterlich. Völlig erschöpft schlaft er ein. Er schlaft lang und hat einen seltsamen Traum. Ein wunderbarer Vogel fliegt zu ihm und singt: «Vergiss deinen Kummer, lieber Jüngling. Die Vögel werden dir für deine grossherzige Tat danken. Verwach und du sollst etwas sehen, wo dich wieder lachen lässt.» Der Schüler schlägt die Augen auf und sieht Steppen mit all diesen freigelassenen Vögeln. Sie graben mit ihren Krallen Löcher und lassen aus ihren Schnäbeln weisse Samenkörner reinfallen. Mit den Flügeln wischen sie die Erde drüber. Der Bursch traut seinen Augen nicht. Grüne Triebe schiessen raus. Sie werden rasch gross und verwandeln sich im Handumdrehen in stattliche Bäume und herrliche Blüten, die daran wachsen. Die Blüten fallen schnell wieder ab und machen goldfarbigen Äpfelplatz. Unübersehbar ist die Zahl von diesen Äpfelbäumen. Daneben blühen Rosen und Tulpen. Bäche fliessen und drin funkeln Edelsteine in verschiedensten Arten. Aus allen Himmelsrichtungen klingen fröhliche Vogelstimmen. So schnell er kann, reitet der Bursch zu der Jurte von seinem Lehrer. Der weise Mann, der Sahi, der Juma und die anderen Schüler warten schon auf ihn. Nachdem er erzählt hat, was passiert ist, gehen sie alle miteinander zu dem Garten und bestaunet die Fülle und die Pracht. In der Steppe verbreitet sich die Nachricht und die Menschen kommen von weit her, um das Wunder zu sehen. Als erstes erscheinen die Reichen. Doch es gelingt ihnen nicht, den Garten zu beklettern, obwohl sie auf ganz verschiedene Art probieren. Ein fester, unüberwindbarer Hag verwehrt ihnen den Zugang. Und sie müssen wieder umkehren. Anders ergeht es den armen Leuten. Ihnen steht der Garten jederzeit offen. Sie erholen sich im Schatten der Bäume. Ihre Kinder pflücken Äpfel und Rosen. Und sie erfreuen sich am Gesang der Vögel.
Viele von ihnen fühlen sich das erste Mal in ihrem Leben froh und glücklich. Am glücklichsten aber, das sage ich euch, ist der Schüler vom weisen Alten.
Ich habe zum Zugfenster ausgeschaut und meine Augen kaum traut. Dort auf dem Fluss war ein grosses Schiff, das überhaupt nicht ausgesehen hat wie ein Schiff aus unserer Zeit. Ja, nicht einmal aus unserer Welt. Das Schiff war aus dunklem Holz. Die Reling kunstvoll geschnitzt und mit metalligen Beschlägen, die in der Morgensonne glänzt haben wie pures Gold. Zuvorderst am Bug war ein wunderbares Wesen als Galionsfigur. Trotz seiner zwei Köpfe hat es elegant und königlich gewirkt. Und haben mich meine Augen getäuscht? Oder haben sich die beiden Köpfe tatsächlich bewegt und herrische Befehl gerufen? Da ist mein Blick abgelenkt worden, weil das Schiff hat anstelle von Segel vier Flügel gehabt. Mächtig wie die Flügel von einem Drachen, aber sie sind schlapp abgehangen. Irgendetwas scheint gar nicht in Ordnung zu sein, weil in grossen Scharen sind Wesen am Ufer vom Fluss gestanden, aus dem Wasser auftaucht und wieder verschwunden. Geflügelte Gestalten sind hektisch durch die Luft geflitzt, hin und her zwischen dem Schiff und, wie ich vermutet habe, der Spitze von unserem Zug, unserem Zuggleis. Zurück bei den Scharen von diesen Wesen habe ich gesehen, dass gewisse kaum aufgeschaut haben. Und auch wenn sie das gemacht hätten, weiss ich nicht, wie viel sie überhaupt gesehen hätten, weil vielen sind die Haare übers Gesicht bis zum Kinn gegangen. Andere haben genervt ihre Fersen in den Boden hineingehackt oder sind huf gsi, in einem Rhythmus, wo scheint eine Botschaft übermittelt hat. Weil gleich darauf haben die ihre Hand auf den Boden gelegt, als würden sie eine Antwort empfangen. Ein paar wenige haben in einer kunstvollen Zeichensprache miteinander kommuniziert. Mit dem ganzen Körper haben sie einander Mitteilungen überbracht. Und da ist eines von diesen geflügelten Gestalten angeflitzt gekommen. Die Art, wie es einen Arm vor sich ausgestreckt hatte, hat mich an Superman erinnert und ich musste schmunzeln. Die Gestalt ist haarscharf über die Köpfe von der wartenden Scharen gesegelt und hat der Galionsfigur etwas in eins von den vier Ohren geflüstert. Die beiden Köpfe haben dann geknickt und gleich darauf haben sich die vier Drachenflügel aufgerichtet. Einmal, zweimal geschlagen. Ist das ein Spektakel gewesen? Die Flügel haben so geschimmert wie die von einer Libelle. Und da ist ein Ruck durch die Scharen von Wesen gegangen und sie haben angefangen zu drängeln, sich mehr schlecht als recht diskret aneinander vorbeischieben. Heiss nach dem anderen sind die Wesen im Bauch vom Schiff verschwunden. Und da ist in meinem Zug durchgesagt, dass unser Zug mit einer Verspätung von 7 Minuten seine Fahrt wird fortsetzen und das Personal sich für alle Unannehmlichkeiten entschuldigt. Wo der Zug mit einem Ruck losgefahren ist, habe ich gerade noch gesehen, wie das Schiff sich mit gewaltigen Flügelschlägen in die Luft erhoben und über den Baumspitzen vom Wald verschwunden ist. Staunend habe ich ihm nachgeschaut und dann still für mich gelacht. Ich habe mir ja immer vorgestellt, dass das Leben in der Anderswelt ohne Probleme ist. ohne all die Mühseligkeiten, die wir hier in unserer Realität haben. Aber auch dort scheint nicht immer alles rund zu laufen. Und vielleicht sind wir alle doch goldrichtig in der Welt, wo wir gelandet sind. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war es für heute. Wenn du mehr über Gabriela Hotz erfahren möchtest, findest du auf gabriela-hotz.ch alle Informationen. Die Inspiration für die Dramengeschichte war tatsächlich ein morgendlicher Pendelzugfahrt ins Büro. Und mein Lieblingsflecken Erde mit dem Fluss, der Lichtung und dem Wald. Wenn du meine Geschichten einmal live erleben möchtest, erfährst du auf isabelhauser.com, wann und wo das nächste Mal möglich ist. In 2 Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.